Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Auf das Morgen freuen sich wahrscheinlich auch viele Menschen in den USA und hoffen, dass die Nation wieder geeinter dastehen kann. Die Frage ist, hat sich denn der Mythos Trump jetzt sozusagen von selbst oder durch die Ereignisse entzaubert? Auch unter den Weggefährten? Wir hören mal den Fraktionschef der Republikaner im Senat. Das ist ja wirklich ein sehr mächtiger Mann, Mitch McConnell, und der hat sich von Trump distanziert.
We cannot keep drifting apart into two separate tribes and separate realities.
Also wir dürfen uns nicht aufspalten hier sozusagen in zwei Lager, die in zwei Realitäten leben. Sebastian Puschner ist mein Gast, zugeschaltet aus Berlin-Mitte, stellvertretender Chefredakteur bei der Wochenzeitung Der Freitag. Herr Puschner, blüht uns vielleicht oder blüht gerade auch den USA nach dem Populismus eine neue Demokratie, eine Blütezeit der Demokratie?
Also wenn, dann sicherlich nicht, weil Figuren wie Mitch McConnell jetzt auf den letzten Metern einer Regentschaft, die sie jahrelang ganz vehement unterstützt haben, sagen, oh, jetzt, das ist jetzt doch ein bisschen zu viel. Was ich spannend finde, ist, dass wir in so einer total offenen Situation leben. Nicht nur in den USA, auch hierzulande, aber wenn wir auf die USA gucken, ne, wir haben jetzt diesen Kapitolsturm, wir haben über 70 Millionen Trump-Wähler. Und auf der anderen Seite haben wir noch weit mehr Biden-Wähler und Wählerinnen gehabt. Wir haben in Georgia Wahlergebnisse gesehen, die total bemerkenswert sind. Also Raphael Warnock, der dort zum Beispiel gewählt worden ist. Es gab so eine massive Grassroot-Mobilisierung, die es tatsächlich geschafft haben, dann den Demokraten dort diesen wichtigen Wahltriumph zu verschaffen. Das ist so ein bisschen, also ich bin jetzt kein intimer Kenner der USA, aber also so wie ich es verstehe, ist so ein bisschen, das würde die Linke in Bayern ein Bundestagsdirektmandat holen. So. Und dieses Nebeneinander, das sehen wir ja auch in Deutschland. Wir haben auch hier auf der einen Seite einen ganz vehementen, gefährlichen Rechtsterrorismus und auf der anderen Seite aber klare gesellschaftliche Mehrheiten für Antirassismus, auch für sowas wie eine sozial-ökologische Wende und Transformation. Das übersetzt sich zwar jetzt nicht unbedingt in parlamentarische Mehrheiten und Schwarz-Grün ist so das höchste der Gefühle dahingehend, aber die Situation ist offen und, sag ich mal, das Vakuum, in das jemand wie Trump stößt oder in das auch jemand wie die AfD oder eine Partei wie die AfD in Deutschland gestoßen ist, das ist nicht gesetzt dahingehend, als dass es weiter so läuft. Also ich glaube, es gibt durchaus den einen oder anderen Ansatzpunkt, hoffnungsfroh zu sein.
Mhm. Und wenn man hoffnungsfroh ist, dann könnte das ja eben deswegen so sein, weil sozusagen der Populismus den Bogen überspannt hat, gerade auch mit dem Sturm aufs Kapitol. Und wie Sie sagen, eben in Georgia jetzt der Ausgang dieser Wahlen sehr bemerkenswert, aber eben wahrscheinlich auch eine Reaktion darauf, dass die Menschen sagen, gut, so haben wir uns das jetzt auch nicht gedacht. Und man hatte ja eine ganze Weile lang jetzt den Eindruck, die Rechte ist in der westlichen Welt im Aufschwung, eben auch dadurch, dass Trump eine ganze Weile lang als sehr stark wahrgenommen wurde. Und da würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Wenn Trump jetzt im Niedergang ist, wird sich das auch auf andere rechtsgerichtete Parteien in Europa auswirken?
Ich habe so meine Zweifel an diesem womöglich Automatismus. Also wie gesagt, ne, mehr als 70 Millionen haben Trump gewählt dort. Und auch wenn wir die AfD jetzt von ihren Umfragewerten hier in Deutschland zum Beispiel weitaus niedriger liegen sehen, als das noch vor einiger Zeit der Fall war.
Also 2018 18% und jetzt liegen sie so bei 8-11%.
Ja, aber es sind immer noch 8-11%. Klar, womöglich schwant einigen, dass das, was sie da erlebt haben und erleben, zu weit geht. Aber ich glaube, das reicht nicht, um tatsächlich sowas wie eine Wende einzuleiten. Da geht es um anderes. Da geht es, glaube ich, gerade auch um sowas wie Wirtschaftspolitik, wie Sozialpolitik, wie das Ende einer Politik, die immer nur Ungleichheit auch befördert. Und ich glaube, dass zum Beispiel ja in dieser pandemiebedingten Ausnahmefiskalpolitik, also ja, der Staat, was er ausgibt, was er einnimmt, dass darin eine unheimliche Chance liegt. Denn Jahre und Jahrzehnte lang haben wir gelernt, also der Staat, der darf keine Schulden machen. Das ist ganz, ganz schlimm. Und jetzt im Moment sind wir total froh, dass der Staat massenweise Kredite aufnimmt, um sozusagen diese Pandemie zu überbrücken. Das läuft sicherlich auch alles nicht so, wie es sollte. Und da gibt es noch etliche, die zu sehr und zu stark zu leiden haben unter den Folgen. Aber wir lernen, mein Staat kann Kredite aufnehmen und er kann investieren und das sollte er tun, nicht nur im Bereich der Gesundheit, sondern auch gerade was den Klimawandel angeht, was die Verkehrswende angeht, was die Schulen, die Bildung angeht, die uns jetzt so krass auch vor Augen stehen. Und darin, glaube ich, liegt so, der Soziologe Klaus Dörre hat das bei uns in der Ausgabe gerade wunderschön aufgeschrieben, so eine Chance.
Ja, genau, die Ausgabe habe ich hier auch vor mir und die ist also gestern rausgekommen, 7. Januar, nach dem Populismus kommt jetzt eine neue Blütezeit der Demokratie. Die Überschrift haben wir sozusagen auch hier bei Ihnen so gelesen. Und Sie sagen also, wer die Rechte nachhaltig schlagen möchte, der muss die Wirtschaft neu aufstellen durch Nachhaltigkeit, durch Transformation. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Also wir können es ja mal ganz konkret machen an zum Beispiel jetzt eben den Gesundheitsämtern, die uns jetzt in Sachen Impfen, in Sachen Kontaktverfolgung so hemmungslos überfordert auch vor Augen stehen. Ja, das liegt halt damit, das hängt damit zusammen, dass wir aus einem Zeitalter der staatlichen Austerität kommen, wo man eben gespart hat und nicht in solche grundlegenden, wichtigen Dienste investiert hat. Und wenn sich das tatsächlich nachhaltig ändert, ich meine, man kann da skeptisch sein, ne? Also ich lese immer noch nicht irgendwie, dass die vielbeschworene Solidarität jetzt in sich in sowas ausartikuliert wie zum Beispiel eine allgemeine Bürgerversicherung, in die nicht nur gewisse Teile der Bevölkerung, sondern alle einzahlen. Ich lese immer noch nichts vom Ende dieses unsäglichen Fallpauschalensystems in den Krankenhäusern. Aber
es könnte sich was ändern, sagen Sie.
Es könnte sich was ändern. Es gibt auch das Europaparlament, ja, das die Klimaziele nochmal verschärft hat gegen erheblichen fossilen Lobbywiderstand. Also ja.